Wunderschönen guten Morgen oder besser guten Abend. Ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir der Daniel.
Guten Morgen.
Und als gute Nachthupferl haben wir uns den Markus eingeladen. Hallo Markus.
Ich bin gerne euer guter Nachthupferl.
Du bist unser Sahnehäubchen. Genau, guten Abend, weil wir quasi direkt jetzt spontan eine Folge aufnehmen und sie sofort live stellen. Es ist nämlich was passiert, was man in Journalistenkreisen Breaking News nennen würde.
Ich wollte es gerade sagen, es ist wie auf so einem amerikanischen News Channel, so dieses
This live just is in.
The story unfolds und so, ja genau,
genau. Warum habt ihr nicht so ein Nachrichtenbett?
Na los. Breaking. Microsoft hatte heute Abend, in welcher Stadt sind Microsoft nochmal?
Redmond,
das muss man doch immer vorne dran sagen.
Genau,
also die große News, Xbox 360 war der Vorgänger, der Nachfolger heißt Xbox One und wird jetzt umbenannt in Xbox 180, Xbox 180, weil Microsoft doch tatsächlich heute Abend Ortszeit 2 PM eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass sie sich's doch alles ganz anders überlegt haben und es war ja alles nicht so gemeint und wir haben ja zugehört und wir haben das ja wirklich ernst genommen, was ihr Spieler von der Xbox erwartet und wir wollen euch diese Wünsche natürlich erfüllen, Daniel.
Ja, das ist eine, also ich habe es im Vorgespräch habe ich es genannt, das ist das die Atomkraft der CDU, quasi der Ausstieg aus dem Ausstieg und so dieses uns laufen die Wähler beziehungsweise die Käufer davon, dann ändern wir das jetzt alles und sagen, war alles gar nicht so gemeint und eigentlich wollten wir von vornherein ja gebrauchte Spiele und Offline-Modus anbieten und alles. Und es ist schon ein ganz harter Dreh. Also,
genau. Also deswegen auch 180 Grad, Markus.
Gell? Ja, was aber schon spannend ist, ist, dass ja das mit dem Käufer weglaufen, das ist ja sowas, das hätten die Gegner gerne gehabt. Aber es war ja zeitgleich heute oder gestern, dass rauskam, dass zum Beispiel bei GameStop die sagen, dass die den Vorverkauf in den Geschäften in Amerika gestoppt haben, weil einfach mal das Kontingent alle ist zugegeben. Das war nicht so groß. Aber es war schon sozusagen irgendwie so abzusehen, dass sich das auch gut verkauft. Es gab dann auch wieder so eine Amazon-Umfrage, wo halt irgendwie, keine Ahnung, fünfstellig gesagt haben, wir wollen eine PS4 und nur fast 3000, wir wollen eine Xbox. Aber trotzdem waren sozusagen, also von den Zahlen, von den Vorbestellungen her, ist es ja nicht so, dass es wirklich schlecht lief. Und von daher ist es schon spannend, dass die öffentliche Meinung anscheinend doch irgendwie wichtig ist.
Ja, vor allem war ja auch, dass die öffentliche Meinung gar nicht so negativ war, sondern hauptsächlich von Core-Gamern. Also schon so von dieser Kernzielgruppe, die sich auch von der ersten Xbox-Präsentation so ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat, wo nur TV im Raum stand. Aber so, wenn man die General Interest Medien gelesen hat, war das schon so, ja, Microsoft geht den nächsten Schritt und coole Features dabei und das Wohnzimmer wird erobert. Von daher wundert es mich jetzt auch ein bisschen, dass sie so arg zurückrudern, weil das ist ja nicht nur ein bisschen. Also lass uns mal konkret definieren, was sie jetzt gesagt haben. An Internet Connection will not be required to play offline Xbox One Games, ist der eine große Punkt, der in der Kritik stand, nämlich, dass die Xbox alle 24 Stunden nach Hause funken muss übers Internet, um deine registrierten Spiele quasi zu validieren. Weil man ja die Xbox nicht mehr, die Originaldisk nicht mehr im Laufwerk haben muss, wenn man sie komplett installiert hat. Das war zumindest der Stand. Und der andere große Punkt ist Trade-in, Land, Resell, Gift and Rent Disc-based Games. Was? And Rent Disc-based Games, just like you do today. Also so wie auf der Xbox 360 und auf der PS3 und jetzt auch auf der PS4 wird es möglich sein, Spiele wieder zu verkaufen, was ja auf der Pressekonferenz noch völlig ausgeschlossen wurde.
Ja, nicht völlig, sondern halt bei ausgewählten Händlern, wo davon auszugehen ist, dass es dann halt GameStop wahrscheinlich gewesen wäre.
Sehr viele Einschränkungen, wenn du den Freund schon 30 Tage auf der Friendslist hast und so weiter und so fort.
Nee, das war ja der Privatverkauf. Entschuldigung, wenn ich da unterbrechen muss. Also, aber der Privatverkauf war ja der, das darfst du, wenn du jemanden 30 Tage auf deiner Friendslist hast, dann darfst du ihm es einmal geben.
Ah ja, stimmt.
Und bei den ausgewählten Händlern, bei denen dürfte das quasi dann auch immer wieder eingetauscht werden oder verkauft werden und zurückgekauft werden und so, aber eben halt nicht beim netten Spieleladen um die Ecke, sondern halt nur bei ausgewählten Ketten.
Bei Partnern.
Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass man, also Rent, ja, also dieses Verleihen, da geht es ja möglicherweise nicht nur darum, dass ich das meinem Kumpel leihe, sondern möglicherweise haben auch die Videotheken da nochmal ein Wort mitgeredet.
Gibt es die noch?
Ja. Weiß ich nicht genau. Also zumindest ist das ja hier in Deutschland ein großes, also sagen ein sehr großer Teil für die, dass sie halt Spiele ausleihen.
Ja, also hier in meiner Stadt gibt es gar keine Videothek mehr, wo die irgendwie Spiele verleiht. Aber das ist vielleicht auch nur an der Größe der Stadt zu messen.
Möglicherweise. Also in Berlin macht das halt wirklich jede.
Ja, also sehr spannend. Ich finde es erstmal auf der Metaebene finde ich es wahnsinnig interessant, dass sich so ein großes Unternehmen von seiner Strategie dann doch so weit entfernt und so arg zurückrudert, um wirklich mal so bildliches Wort zu nehmen. Das ist ja schon eine Kehrtwende. Also finde ich sehr untypisch, weil so große Unternehmen ja schon immer darauf bedacht sind, so diesen eisernen Stiefel durchzuziehen. Und das ist unsere Marketingstrategie und die ziehen wir jetzt durch. Es wird schon irgendwie klappen. Was glaubt ihr denn, woran das jetzt liegt? Also hat das Internet jetzt gewonnen? Weil man sagt doch immer, ja, im Internet schreien alle so laut rum und die öffentliche Meinung war ja gar nicht so negativ. Hat das jetzt also wirklich was gebracht, dass wir so rumgeschrien haben und uns beschwert haben und selbst wir irgendwie gesagt haben, wir würden uns die Xbox nicht kaufen in dem Zustand?
Ich bin halt der Meinung, dieses, dass es rauskam bei GameStop, ja, die haben jetzt erstmal die Vorstellung pausiert. Ich weiß nicht, ob euch noch an die Vorzeit der Wii U erinnern könntet. Da hieß es auch alle Nase lang, oh ja, wir dürfen jetzt keine Vorbestellungen mehr annehmen. Da hieß es selbst bei Amazon, die würden keine Wii U-Vorbestellungen mehr annehmen, weil sie nicht garantieren können, dass sie eben noch einen liefern. Mhm. Und ja, was war dann beim Launch? Keine Sau hat das Ding gekauft und überall standen sie im Bergen rum. Also das heißt, ich weiß das nicht. Ich glaube, das irgendwie gehört immer so ein bisschen mit dazu. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das, wenn Markus das jetzt so sagt, so, ja, so schlecht waren die Vorbestellungen ja wahrscheinlich gar nicht, dass die dann trotzdem so ein radikal, und das ist wirklich ein Gesichtsverlust. Also das ist ja jedem klar, dass das eine absolute Reaktion auf das, was Sony gemacht hat, ist. Ja. Und nicht jetzt so zufällig von langer Hand geplant wurde, sondern das ist wirklich mit heißer Nadel gestrickt auch. Das ist alles direkt nach der E3 gekommen und da kann mir niemand erzählen, dass die da nicht irgendwie den Arsch auf Grundeis hatten.
Also es ist auf jeden Fall eine sehr extreme Handlung, weil sie ja auch sehr kurz nach dieser großen Pressekonferenz und der großen E3 kommt. Also es ist definitiv eine Reaktion und dadurch sinkt natürlich Microsoft so von dem Standing schon unter Sony, weil sie sagen, okay, wenn ihr so weit geht und den und den und den Schritt macht, dann müssen wir da quasi mitziehen. Was im Endeffekt ja dann aber eigentlich wieder die Konkurrenzfähigkeit der beiden Produkte steigert. Also Microsoft kann ja trotzdem wieder die Überhand gewinnen, aber jetzt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, also als Spieler ist man jetzt in einer moralischen Zwickmühle, weil man könnte jetzt sagen so, Microsoft, du hast verkackt. Ich kaufe eine PS4, aber andererseits wäre es eigentlich auch nur fair zu sagen so, okay, das war eine ziemlich schlechte Idee, aber du scheinst ja zuzuhören, deswegen geben wir dir nochmal eine Chance. Aber andererseits könnte man auch wieder sagen, wir wissen genau, dass du jetzt nur eingeknickt bist, weil du Angst um dein Geld hast, aber nicht aus Einsicht, deswegen geben wir dir doch keine Chance. Und das ist sozusagen jetzt eine interessante Entscheidung, die man zumindest als bewusster Käufer aber, dann irgendwie
sich mal antun muss. Aber das ist ja unfair, oder? Das zu sagen, nur des Geldes wegen einzuknicken, weil ich meine, die ganze Konsole gibt es nur des Geldes wegen.
Nee, ich weiß, aber sozusagen, ich meine nur sozusagen, es ist halt nicht mehr so einfach. Also ne, man hatte jetzt sozusagen, man hat es vor diesem Dementi, hatte man es relativ einfach zu sagen, ich kaufe mir keine Xbox One. Ja. Also man konnte das sozusagen mit dem Duktus der moralischen Geläutertheit sagen. Und jetzt ist es halt nicht mehr so einfach. Die Frage ist, ist jetzt alles wieder gut? Oder ist es eher so ein Bittersweet-Ding, weil sie sagen, weil sie es, vielleicht auch genau, weil sie es halt nicht gemacht haben, weil die Kunden sich beschwert haben, sondern weil Sony so krass mit dem Gegenteil geworben hat. Das weiß man ja auch nicht so. Das ist halt, das finde ich halt gerade jetzt einen sehr spannenden Moment, also auch für uns.
Ja, ich finde es aber aus Marktsicht, muss ich mal sagen, finde ich es eigentlich gut, weil der Gamer gewinnt dadurch nur, weil es kann eigentlich in einem Konsolengeschäft nur gut tun, wenn es mehrere Parteien gibt, weil die sich halt gegenseitig so, ich sag mal ein bisschen wie im Kalten Krieg, wenn es zwei starke Parteien gibt, kann der andere keinen Scheiß machen, weil sie alle gegenseitig bedrohen, so ungefähr. Und ich glaube, auf lange Sicht ist es auf jeden Fall gut, wenn die Xbox One auch als starke Konsole einfach weiter bestehen bleibt, weil das einfach Sony weiter unter Druck setzt und die sich auch in Anführungsstrichen keinen Quatsch erlauben dürfen, weil jetzt stell dir mal vor, jetzt nur ein Szenario, aber es hätte wirklich niemand diese Xbox One gekauft und Microsoft hätte die nach 24 Monaten aus dem Handel genommen und hätte die Xbox-Sparte geschlossen, ist jetzt wirklich radikales Beispiel, was so nie eingetreten wäre. Aber dann
wäre Sony... Was Sony eingetreten wäre.
Und dann hätte Sony natürlich in Anführungsstrichen, gut, man weiß nicht, was Nintendo da noch in der Hand hat, aber die hätten dann erstmal das Next-Gen-Feld für sich gehabt. Und dann hätten die sich ja erstmal auf einen faulen Hintern legen können und gesagt, ja gut, dann werden wir jetzt auch keine Exklusivdeals mehr zeichnen, werden keine Exklusivspiele mehr finanzieren, die Indies sind uns auch egal, weil da brauchen wir ja nicht mehr für uns werben.
Und ich find's interessant, dass sie jetzt schon einknicken, Markus. Also deswegen finde ich es eigentlich eher so ein bisschen, sie haben ja eigentlich noch keinen Grund, weil noch kann keiner diese Dinger kaufen. Sie hätten es ja auch mal sagen können, wir probieren es jetzt mal und wir schauen jetzt mal die Vorverkaufszahlen an. Nach einem Monat oder nach zwei oder nach drei, vier Monaten, je nachdem, wenn Sony davonzieht, hätten sie immer noch sagen können, wir ändern unsere Regularien und wir gehen übrigens nochmal 100 Euro im Preis runter. Jetzt haben wir die ganzen Early Adopter erwischt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja sozusagen, das ist ja noch der andere spannende Punkt. Sie haben jetzt in zwei wesentlichen Punkten nachgegeben, aber das Ding ist immer noch 100 Euro teurer. Das Ding hat immer noch eine Kinect dran. Kinect? Ja. Die immer, naja, genau, aber das ist ja
Also das haben sie nicht. Ich dachte, das wäre auch irgendwie.
Nee. Was sie gesagt haben, ist, es gibt keine Zwangs-Online-Verbindung. Das heißt, die Angst, die man hat, dass sozusagen, dass Microsoft, also die Firma, die auch mit Prism zusammenarbeitet, also der NSA, eine Kamera und ein Mikrofon in deinem Wohnzimmer hat, das außerdem noch ständig online ist, sozusagen, das ist dadurch entschärft, dass es halt nicht ständig online sein muss. Mhm. Aber über diese Funktionalität. Ja. Wurde nicht mehr weiter geredet. Und halt der Preis ist halt auch noch so.
Auch diese Patente so, dass erkannt wird, mit wie vielen Leuten du vom Fernseher sitzt und so weiter. Das bleibt ja alles momentan.
Ob du eine Dorito-Tüte hochhältst. Genau. Und das ist möglicherweise, ist das auch eine Strategie. Ne? Also das ist möglicherweise, also jetzt mal ganz verschwörungstheoretisch gedacht, das ganze Ding ist nur deswegen so extrem angekündigt worden, damit sie jetzt diese zwei Sachen zurücknehmen und das andere Zeug, da redet jetzt keiner mehr drüber.
Das ist schon sehr Aluhut-mäßig, aber der wichtige Punkt daran, finde ich, ist wirklich, dass das jetzt nicht mehr in der Diskussion steht. Ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, ich gehe immer mal davon aus, dass das jetzt einfach Doofheit war. Aber der Nebeneffekt ist wirklich, dass diese Negativpunkte jetzt, über die spricht jetzt momentan keiner mehr und jetzt auf einmal haben wieder alle Microsoft lieb.
Ja. Also der Meinung...
Warte mal, nur noch einmal fürs Protokoll. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass diese krasse Verschwörungstheorie richtig ist, weil hier kommt wieder Occam's Razor zum Tragen. Also wenn du etwas Dummheit zuschreiben kannst, ist das wahrscheinlich der Grund. Aber ich glaube schon, dass man das jetzt billig in Kauf nimmt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt in diesen beiden Punkten zurück und hoffen mal, dass die anderen beiden, die ja auch irgendwie kritisiert wurden, aber halt nicht so schlimm, dann vielleicht durchgehen.
Also ja, und vor allem diese, ganz kurz nochmal, diese Überwachungsapparat, das NSA-Ding ist ja jetzt auch nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Also du hast dann wirklich eine Kamera und ein Mikrofon in deinem Zimmer, was die Möglichkeit hat, dich abzuhören. Und wenn es diese Gesetzesgrundlage dazu gibt, es heißt ja nicht, dass es jemand gegen dich verwendet, aber es kann halt verwendet werden.
Ja, und Microsoft war halt einer der ersten Firmen, die bei der NSA gesagt haben, ja geil, wir machen mit.
So darf ich jetzt?
Ja.
Das heißt, muss ich erstmal eine Gedanken ordnen, weil ich so viele Ideen habe, die ich gleichzeitig irgendwie... Also Markus ist ja ganz offensichtlich der Xbox One der Podcast-Gäste, weil der stellt erst ganz steile Theorien auf und macht dann aber 180-Grad-Drehung und sagt, nee, also glaube ich aber eigentlich gar nicht selber. und mit der Kamera, das ist ja auch irgendwie so eine Sache, weil als Gegenargument wird ja immer geführt, ja, aber Microsoft macht doch da nichts und warum sollten die das machen und die überwachen dich doch nicht und so. Von Microsoft habe ich da ganz ehrlich... auch nicht große Angst, weil dass die da nicht irgendwie mich groß überwachen, das ist nicht das Problem. Ich habe halt nur theoretisch Angst, dass das leicht gehackt werden kann. Das ist ja meistens immer das Problem, dass das eben ein Einfallstor eben bildet. Und dass Microsoft jetzt in erster Linie mal kein Interesse hat, irgendwie mein Wohnzimmer abzuhören, das glaube ich denen sogar.
Also möglicherweise wird der Podcast jetzt sehr lang, aber da I beg to differ. Weil es gibt ja sozusagen beim Interesse an persönlichen Daten gibt es ja zwei Hauptargumente. Das eine ist halt sozusagen tatsächlich das Staatliche, also wo es tatsächlich um eine Überwachung geht, um eine konkrete Personenüberwachung, mehr oder weniger, oder sagen um eine Profilbildung. Und das andere ist ja diese marktwirtschaftlich orientierte. Ne? Also sagen, da geht es tatsächlich nicht darum, jetzt gezielt dein Wohnzimmer zu überwachen und zu wissen, da sitzt der Daniel, sondern da geht es ja dann darum, sozusagen ein Profil von dir anzulegen. Also zu wissen, okay, die Xbox mit der Seriennummer so und so steht in einem Wohnzimmer eines ungefähr 45-jährigen alten Mannes, der Bier trinkt und Chips isst. Weißt du, so also dieses Werbeding da. Das ist natürlich sozusagen keine Spionageüberwachung, wäre mir aber trotzdem viel zu viel. Und das sollte man schon nicht aus dem Blick verlieren, dass Microsoft an sowas natürlich sehr wohl Interesse haben könnte.
Ja, weil da steckt richtig Geld dahinter. Gerade dieser ganze TV-Markt, deswegen wird dieses Ding auch so eine Multimedia-TV-Konsole.
Ja, klar,
weil die Einschaltquotenmessung ist ja heutzutage völlig archaisch mit diesen Geräten, wo man so ein Knöpfchen drückt, was du jetzt guckst, und das wird ja überhaupt nicht überprüft, ob du wirklich in dem Zimmer sitzt und wie viele Leute da sitzen.
Und wenn nur sich Radiomessung ist noch schlimmer.
Und wenn sich diese Kinect wirklich durchsetzt, dann weißt du genau, wer da sitzt, wie groß das Wohnzimmer ist, du siehst sogar noch, welche IKEA-Möbel der hat, und damit lässt sich richtig Werbegelder abstauben.
Na klar, und ach, gar nicht so weit, welche IKEA-Möbel, aber du siehst halt zum Beispiel, wann stehen die Leute auf, genau. Bei welchen Werbespots gehen welchen die Leute Werbespot aufs Klo gehen die auf, und welchen gucken sie an. Und
ja, und wann so guckst Details. Du Game of Thrones? Guckst du das morgens, abends, mittags, in der Mittagspause, wie viele Folgen am Stück? Das sind alles Daten, die natürlich dann auch einen Wert besitzen für Marktforschung.
Genau. Ja, also ich gebe da Markus durchaus recht, dass das natürlich die wahrscheinlich wichtigeren Aspekte sind, dieser ganzen Überwachung in Anführungsstrichen. Und was der Preis angeht, da war ich mir eigentlich von vorne oder relativ schnell nach der E3 klar, dass das sowieso kein Argument sein wird, weil da kannst du ja relativ schnell als Microsoft, also ich dachte mir, okay, sowas wird bestimmt auf der Gamescom dann kommen, da kannst du relativ leicht gegensteuern, indem du einfach sagst, ja, jeder, der das Gerät kauft, kriegt 2 Jahre Xbox Live mit dazu. Und zack, bist du schon wieder eigentlich unter dem Preis. Oder du sagst, jeder, der das Gerät kauft, kriegt 100 Euro Einkaufsgutschein für Xbox Live, einfach einen Code mit dazu. Und dann kannst du gleich auf Xbox Live damit einkaufen, was natürlich gleich doppelt perfide ist, weil du dann ungefähr auf dem gleichen Preisniveau bist und die Leute dazu zwingst, dass sie online die Sachen gleich kaufen.
Genau, ganz wichtiger Punkt nämlich. Ich glaube, also der Preis ist eher ein psychologisches Ding für die ersten Wochen, danach relativiert sich das sowieso mit Bundles und
ja, genau, meine ich ja. Also so Bundles, und das war eben meine Vermutung, die Idee steht ja immer noch im Raum, dass Microsoft da halt einfach mit Bundles irgendwie gegensteuert, damit das psychologisch nicht mehr 100 Euro sind, die da gefühlt dazwischen liegen, sondern du halt denkst, ja gut, aber ich krieg ja 100 Euro virtuellen Gegenwert.
Microsoft könnte ja das Last Guardian Bundle für die Xbox exklusiv machen, dann könnten sie nochmal einen 100er drauflegen. apropos Preis, Download und so weiter, wichtigeres Thema, ich finde, Microsoft tut sich jetzt auch eigentlich nicht sehr schwer damit, diese Änderung durchzuführen, nämlich diese Gebrauchtspiele noch zuzulassen, weil spätestens in ein paar Jahren, lass es 5, 6, 7, 8 Jahre sein, je nachdem, wie schnell sich das jetzt entwickelt, vermute ich, dass diese Gebrauchtspiele und diese Blu-ray-Discs dann eigentlich auch gar keine so eine große Rolle mehr spielen, oder? Außer für Sammeleditionen, weil der Download-Markt ja extrem zunehmen wird, wenn die das verstärken.
Ja, aber dann kommen wir zu dem spannenden Punkt, der zugegebenerweise wieder in die bunte Wolke der Spekulation führt, dass ja über Steam, also jetzt gerade wieder ein Gerücht hochkommt, dass möglicherweise man da Spiele verleihen kann, die man halt bei Steam gekauft hat. Mhm. So, und ich prophezeie ja schon sehr, sehr, sehr lange, dass möglicherweise Steam auch gut dafür geeignet wäre, also die Kombination aus diesem Inventory, was Steam hat, und dem Steam Workshop, ja. Das eine ist sozusagen, wo du Spiele reintun kannst, die du nicht eingelöst hast, und das andere ist, wo du innerhalb von Steam Geld ausgeben kannst. Das würde halt einen Gebrauchtspieleverkauf technisch total einfach möglich machen. Ja? Mhm. Also du nimmst ein Spiel, das du bei Steam hast, sagst, das klickst du an und sagst sozusagen, ich möchte das jetzt in mein Inventory verschieben, das heißt, dann darfst du es nicht mehr spielen, sondern es ist in deinem Inventory, und von dort sagst du, ich möchte das jetzt auf den Workshop, den Steam-Markt stellen. So, bam. Und dann hast du auf einmal und das
Gebrauchtspielemarkt mit digitalen
Gebrauchtspielemarkt im Digital-Only-Markt. Und dann hast du so Microsoft, die stehen so da und denken so, ja, kauft ihr mal eure Discs, aber die Online-Spiele da, hahaha, und so weiter.
Ja, momentan ist es ja die Situation. Momentan reiben sich Microsoft und Sony die Hände, weil der Markt von den Retailern diktiert wird, dass die sagen, ihr dürft die Download-Titel nicht billiger anbieten. Und die Leute, die aus Bequemlichkeit Download-Titel kaufen, haben die Arschkarte, weil sie den gleichen Preis zahlen, kein Konkurrenzangebot haben. Steam hat ja wenigstens ein bisschen theoretische Konkurrenz auf dem PC-Markt. Das hat der Xbox Live Store und PSN natürlich nicht auf ihren hauseigenen Konsolen. Dass da der Preis sinken wird, muss passieren, aber ob das wirklich stattfinden wird, solange da keine Konkurrenz und die Retailer den Daumen drauf haben, wage ich zu bezweifeln.
Das finde ich halt auch sehr spannend, dass es bei Steam halt sehr gut funktioniert, dass die halt Spiele billiger anbieten. Natürlich, wobei man auch sagen muss, das wurde dann immer gesagt, so ja, bei Steam sind die Spiele jetzt schon billiger. Das stimmt natürlich eigentlich nicht, weil wenn ein AAA-Titel erscheint, dann kostet der bei Steam halt genauso viel wie im Laden.
Ja. Das ist wirklich nur so, weil halt extrem viele Sales stattfinden. Und
die genau. Also sagen, wenn man sich 3 Monate später anguckt, also das ist halt sowas, wenn ich zum Beispiel, ich mag ja Blur zum Beispiel, diesen Autorenntitel, wenn ich den irgendwie in einem Onlineshop kaufe, dann kostet der halt immer noch, weiß ich nicht, also jetzt in einem Konsolen-Onlineshop, kostet der halt immer noch so viel, als wäre er brandneu.
Und auf dem PC kostet er halt 10er. Halo kostet, glaube ich, noch 50 bei Games on Demand.
Ja, genau, das ist halt absurd.
Das stimmt, die müssen dann halt auch, wenn sie, und ich glaube, aber das wird mit der nächsten Konsolengeneration kommen, weil aktuell ist ja auch, irgendwie hast du als Käufer ja auch gar keine Übersicht in diesen Download-Stores, wann kommt da was. Also manche Spiele sind gleich zum Release da, manche kommen irgendwie gar nicht, andere kommen mit Verspätung. Und jetzt haben ja beide Plattformholder schon angekündigt, dass sie wirklich zum Release wird es jedes Spiel geben. Ja. Und das heißt, genau, dann kannst du dich da irgendwie mehr drauf verlassen. Und ich glaube, dann wird's aber, werden sie das auch mehr pflegen müssen, im Sinne von, dass sie mal einen Sale machen, dass sie halt sagen, ab so und so vielen Monaten werden die Dinger einfach automatisch runtergepreist und ähnliches. Und
ja, ich hoffe stark drauf, dass das
genau. Und würde. Was aber bei Steam natürlich auch ein bisschen mehr zu dem Preisverfall führt, Preisverfall führt, oh Gott, ist natürlich dieses, wo haben wir denn da schon mal drüber gesprochen, Manu, dass du halt auch woanders Steam Keys kaufen kannst, was ja aktuell auf den Konsolen noch nicht geht. Also, dass du zum Beispiel nicht einen anderen Laden hast, wo du einfach einen Key kaufst für Xbox Live, den du dann dort eingibst und dann kriegst du dort das Spiel als Download. Und das würde natürlich eine gewisse Monopolstellung aufbrechen, weil du halt sagen kannst, gut, du hast dann halt eben mehrere Anbieter, mehrere Händler und der eine sagt halt, hey, wenn du irgendwie Assassin's Creed 5 kaufst, dann kriegst du irgendwie 3 und 4 noch mit dazu. So, und dann, ja gut, dann krieg ich da halt Keys für Xbox Live, dann kann ich die eingeben, kann die verschenken oder was weiß ich was. Und ich finde, das würde halt so diese aktuelle Monopolstellung, und das ist ja de facto eine Monopolstellung, die halt haben, ein bisschen aufbrechen, wo sie halt sagen, ja, wir verlangen aber auch 8 Monate nach Release noch unsere 69,99 für ein Spiel.
Negativpunkte, die jetzt durch diese Änderung kommen, gibt's natürlich auch. Also eine der einzigen Features, die ich ganz gut fand bei der Xbox One, war, dass du die Spiele einfach komplett auf die Platte installierst und dann musst du die Disk nicht jedes Mal suchen, wenn du spielen willst, sondern du wählst sie halt einfach aus deiner Festplatte aus. Durch den Gebrauchtmarkt, der jetzt da geöffnet wurde, musst du natürlich auch jedes Mal die Disk wieder im Laufwerk haben. Außer wenn du einen Download-Titel kaufst, dann kannst du ihn natürlich direkt.
Das ist auch eigentlich ein total schönes Beispiel für Gängelei, ne? Weil das war ja so geplant, dass die Gebrauchtspiele, dass du damit halt zu einer lizenzierten Laden gegangen wärst und hättest dann sozusagen dort gegen eine Gebühr das Spiel quasi aus deinem Account austragen lassen können. Ja. Und es ist natürlich total schwierig, genau diese Mechanik so umzutragen, dass das jeder User einfach bei sich auf dem Account macht.
Ja, so wie es dann bei Steam halt quasi jetzt wäre. Oder
so wie es bei Steam wäre, ja, genau. So. Und das ist natürlich total schick. Also, okay, ihr dürft die Spiele verkaufen, aber dann müsst ihr auch die Disk im Laufwerk haben. So,
Edge. Ich bin gespannt. Also es wird mit Steam auf jeden Fall noch spannend, wenn dann wirklich sowas wie eine Steambox kommt, die dann auch um den Preisrange liegt. Weil dann haben die quasi auch wieder direkte Konkurrenz bekommen, was diesen Gebrauchtmarkt digital dann angeht. Und dann muss ich da wahrscheinlich auch wieder was tun. Spannend. Zu deiner Frage, Markus. Also ich bin jetzt tatsächlich wieder ein bisschen versöhnter. Also ich habe ja, ich war definitiv bis gerade eben auf dem Stand, mir keine Xbox One zu kaufen, auch wenn ich mir eine Träne wegen Quantum Break verdrückt habe. Aber ansonsten habe ich gedacht, nö, so lasse ich nicht mit mir umgehen, dass auch wenn ich wirklich keinen großen Bedarf am Gebrauchtspielmarkt habe, aber einfach die Art der Kommunikation und wie diese Gängelung stattgefunden hat und wie es kommuniziert wurde, war für mich Grund genug, da kein Geld in diese Firma zu investieren. Ich bin jetzt noch nicht ganz versöhnt, weil eben diese Überwachungsgeschichte da schon noch arg im Raum hängt, aber ich bin jetzt zumindest auf dem Standpunkt, dass ich sage, wenn entsprechende Exklusivtitel für die Xbox One kommen, dass ich mich dann wahrscheinlich schon dazu überreden lassen würde, mir so eine Konsole zu kaufen, wenn es das Spiel rechtfertigt, was ich davor jetzt verneint hätte zu dem Zeitpunkt.
Naja gut, also wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, ja, also gerade wir jetzt, wäre es ja, also Ich äußere jetzt einfach mal den Verdacht, ohne dass jetzt jemand irgendeinem der Anwesenden konkret unterstellen zu wollen, dass es so wäre. Selbst im schlimmsten Fall hätte man gesagt, okay, also ne, jetzt hier zum Launch Date, irgendwie Weihnachten 2013, kauft man sich halt die PlayStation 4, aber spätestens in einem Jahr so. Wenn es meine, oder wenn die erste Slim kommt oder das erste wirklich geile Spiel, man sagt, dann wäre jeder von uns hätte so, okay, die kommt jetzt halt an eine Steckdose, wo man die richtig ausschalten kann und dann ist das halt so. Also und auch aus dem Grund finde ich es verwunderlich, dass sie so eingeknickt sind. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine der Stellen, wo ich gerne mal hinter die Kulissen gucken würde, um zu erfahren, was ist da wirklich passiert, dass die da das Ruder rumgerissen
haben. Das meine ich damit, weil eben, man kann sich vor solchen Sachen, man kann so Sachen ja nicht gut finden, aber wie du es gesagt hast, das genügt ja einfach, das Ding komplett von der Steckdose zu nehmen. Dann habe ich halt nicht die Möglichkeit zu sagen, Xbox on, damit das Ding angeht. Aber das ist ja eigentlich auch schon der einzige Nachteil. Deswegen wundert es mich auch wirklich extrem, dass sie so schnell einknicken.
Mich würde mal interessieren, ändern.
Und nicht erst auf der Gamescom zum Beispiel jetzt oder so.
Was dahinter den Kulissen passiert ist. Also meint ihr, das war möglicherweise ein riesiges Anti-Spionage-Komplott? Also dass Microsoft fest davon ausgegangen ist, und das stand ja auch vorher als Gerücht im Raum, Sony wird auch so ein ähnliches System einführen. Und dass das aber irgendwie, dass es Sony irgendwie geschafft hat, Microsoft das quasi fälschlicherweise glauben zu lassen, über, na gut, du hast ja teilweise tatsächlich irgendwelche Executive Manager, die dann irgendwie die Seiten gewechselt haben oder sonst was, dass sie dann gesagt haben, hey komm, hier, weiß ich, mal irgendwo einen blöd getroffen auf der E3 und dann so, ja, wir arbeiten gerade an so einem Online-System, man darf sie nicht erzählen und so. Und dass das nur so geschickt absichtlich geleakt wurde und Microsoft ins offene Messer laufen zu lassen.
Naja, tatsächlich, es gab ja diese, es gab dieses, also angebliche Schreiben eines Microsoft-Mannes, der sozusagen, der diese ganzen Neuerungen verteidigt hat. Auf Pastebin ist das, glaube ich, rumgereicht worden. Und der meinte ja, das ist totaler Quatsch, was das Sony sich jetzt so hinstellt, weil die halt die Sachen eh noch nicht in der Tüte haben, sondern die sind jetzt eh noch mit den Publishern am Verhandeln und frühestens in 2-3 Monaten sind die Verträge dann wirklich dicht. Das heißt, die können eigentlich noch gar nichts drüber sagen, wie sie mit Gebrauchtspielen verfahren oder nicht. Und aber sozusagen genau so eine Information wäre natürlich möglicherweise hinter den Kulissen oder möglicherweise gab es noch was anderes. Also möglich, da kann man sich ja 1000 Sachen ausmalen. So, dass Microsoft hat das ja also vor allen Dingen vermutlich auf Betreiben der Spielefirmen der Großen gemacht. Mhm. Möglicherweise haben die auch gucken lassen, so, naja, also wir liefern dann doch nicht mehr. Und dann ist es halt doch irgendwie alles anders gekommen. Aber es wäre schon denkbar. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, obwohl das so, nur so ein kleines Ding ist, aber dass dass irgendwelchen Chefs, also irgendwelchen Marketingleuten, irgendwelchen Schlipsen die Muffe gegangen ist, als dieser kleine, total unscheinbare, aber halt sehr schnell, sehr weit ins Netz gereichte Sony Spot rauskam. Ne? So verleiht man bei der PlayStation 4 Games. Das ist so, dass der so großen Anklang gefunden hat und dass es echt so groß war. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwie irgendwelche von den PR-Strategen gesagt haben, ah, wenn das jetzt schon so groß ist, dann wird das möglicherweise doch, na, vielleicht sollten wir doch lieber.
Ja, weil ich glaube, also den größten Verlust an dieser Gebrauchtspielsache haben ja wirklich die Publisher und nicht die Konsolenhersteller. Also Microsoft hat ja auch eigene Titel im Haus, aber Ubisoft und Co. und Activision und die sind ja davon viel mehr betroffen. Also das sind ja eigentlich die Firmen, die jammern, dass die Spieler die Spiele 5 Stunden wieder verkaufen, oder?
Ich muss aber tatsächlich mal sagen, ich halte diese ganze Gebrauchsspieldebatte und die armen Publisher für eine Milchmädchenrechnung. Ich will nicht sagen, dass es anders ist, weil ich das auch nicht weiß, aber ich will sagen, dass es anders sein könnte. Also mich erinnert es ein bisschen an die Diskussion bei den Raubkopien, wo sich dann irgendwann rausgestellt hat, naja, also A, wer raubkopiert, hätte nicht automatisch das Album gekauft, wenn er es nicht hätte raubkopieren können. Und B, Raubkopierer kaufen irgendwie 4 bis 5 Mal so viele CDs wie Leute, die nicht raubkopieren. Und genauso ist es hier natürlich auch, wenn du einen Gebrauchtmarkt hast, dann beeinflusst das natürlich auch den Markt der Neuspiele in positiver Art und Weise. Und zwar dadurch sozusagen, also A, dadurch, dass die Spiele weiter zirkulieren können, können die Leute, die nicht so viel Kohle haben, natürlich, wenn sie Spiele verkaufen können, sich schneller ein neues Spiel kaufen. Ja. Und deswegen ist diese Rechnung sozusagen, ein gebrauchtes Spiel, das verkauft wird, das schmälert uns die Einnahmen, das ist halt Quatsch. Sondern das möglicherweise führt das erst dazu, dass überhaupt so viele neue Spiele gekauft werden können. Und von daher wäre ich bei diesen ganzen Rechnungen eh sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Ja, und Manu und ich hatten auch letztens schon das Beispiel mit so Serien, wo sich jeder neue Serienteil immer besser verkauft. Und das liegt ja zum Teil dran, weil die Leute einfach eine gebrauchte Version kaufen und dann Teil 1 gut finden, dass sie dann sagen, boah, das hat mir so gut gefallen, aber ich hätte nicht gedacht ursprünglich, deswegen habe ich mir es nicht zum Release gekauft, aber Teil 2 will ich jetzt sofort spielen, wenn er rauskommt. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Werbeeffekt.
Auch total valider Punkt, und gerade bei den großen Publishern, die profitieren ja am meisten von diesem Effekt. Also
Eben. Also es würde sonst rechnerisch gar keinen Sinn geben, dass sich ein Assassin's Creed 3 besser verkauft als ein Assassin's Creed 1. Ja. sehr schöne Feedback von, ich glaube, Miyamoto selber hat es gesagt, warum Nintendo da gar nicht mitmischt in dieser ganzen Diskussion um Gebrauchtspielmarkt, weil er gesagt hat, Nintendo hat sich immer als Spielzeugfirma auch verstanden, also frei wiedergegeben jetzt, und Spielzeuge, die man wirklich liebt, die behält man auch. Ja. Mhm. Und so ist immer der Ansatz, dass man halt so ein Mario-Spiel, das gibst du halt nicht mehr her, oder einen Zelda, weil du das immer mal wieder spielen willst. Also das war
das ist natürlich auch eine ganz
nette Spitze so aus Nintendo-Sicht, weil sie halt gesagt haben, wir legen immer noch den Fokus auf Spiele, die du lange spielst und nicht mehr hergeben willst.
Das ist natürlich aber auch mehr kokettieren mit dem eigenen Kultstatus als Realität.
Aber fand ich trotzdem ganz nett so.
Nett ist es auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ja, also möglicherweise spielt das wirklich eine große Rolle, weil was Microsoft halt mit diesen ganzen Ankündigungen gemacht hat, ist, die halt jede Menge sozusagen Schussfläche gegeben für alberne Witze, die man darüber machen kann. Also so der Typ, der durch ein mit Snipern verseuchtes Gebiet läuft und Schild hochhält, hier bin ich so. Das ist war ungefähr Microsoft. Möglicherweise hatten die einfach keinen Bock mehr drauf und wollten nicht mehr so gedisst werden.
Aber es ist echt komisch, also weil die Strategie von Microsoft schien ja tatsächlich so eine Entertainment-Konsole zu machen, und die Hardcore-Gamer so, ja, die nimmt man auch noch mit. Und es ist schon jetzt interessant, dass die jetzt offenbar da irgendwie dran was geändert haben, weil ich glaube, der US-Pay-TV-Abonnent, der irgendwie Football gucken will, dem ist es doch egal, ob jetzt da gebrauchte Spiele oder nicht.
Und dem Call-of-Duty-Spieler, dem ist es auch egal.
Der gibt das sowieso nie wieder her, ja.
Ja, das kann natürlich auch noch ein interessanter Punkt sein, dass sie halt auf dieses Ding TV gegangen sind und sich dann herausgestellt hat, dass sozusagen, das macht man ja nur, wenn man einen neuen Markt wirklich auch mitnehmen will. Und das dann herausgestellt hat, der amerikanische Kabelabonnent, dem ist aber die Xbox trotzdem scheißegal, auch wenn sie jetzt TV kann, weil der halt weiter mit seinem Setup weitergehen will. Das kann natürlich auch noch sein, dass sie dieses vermutete potenzielle neue Publikum hat sich nach der Vorstellung in irgendwelchen Marktforschungsumfragen gar nicht erstellt oder eingestellt, sodass sie dann doch wieder mehr angewiesen waren auf die Core-Gamer. Die haben aber auch gesagt, ficken. Und dann dachten sie, okay, Moment, wir brauchen wenigstens ein paar Kunden.
Hey, wisst ihr was? Ich weiß es. Obama hat einfach die Gelder entzogen. Obama hat gesagt, Jungs, der NSA-Deal ist aufgeflogen, wir können eure Kinect nicht mehr weiter supporten, ihr müsst das Geld woanders herkriegen. Und dann war's. So, oh Mist, wir brauchen die Core-Gamer doch.
Ja, so war's.
So war's.
Gut, aber als Fazit kann ich sagen, ich kaufe mir trotzdem zur Launch keine Xbox One, weil das nehme ich Microsoft bis heute übel, dass sie mir diese Xbox 360 Schrott zum Launch verkauft haben, weil ich hatte nämlich die erste Generation, die irgendwie 4-mal kaputt gegangen ist im ersten Jahr. Und seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder Microsoft Hardware in der ersten Generation kaufen.
Nee, ich kaufe mir diesmal auch nicht zum Launch, weil ich nicht wüsste, warum. Weil noch kein Launch-Game dabei ist, was ich unbedingt haben muss, und ich warte auf die erste Preisreduktion. Oder aufs Bundle oder so.
Mal gucken. Ja, oder
und ich spare auf eine Steckdose mit Notausschalter.
Die schenke ich dir, Manu. Wenn es daran scheitern soll, dann würde ich dir die schenken.
Ich würde vielleicht gerne machen würde, ein Crowdfunding für einen ordentlichen dass man eine Sicherheitsfirma ransetzt, die sagt so, hier, überprüf mal bitte, was die so macht mit den Daten. Mhm. Das fände ich eigentlich mal spannend.
Wenn die überhaupt rankommt, ja.
Also quasi so ein Tracker, der zwischengeschaltet ist zwischen
den Microsoft-Servern. Du kannst ja einfach so sagen, du kannst ja ein beliebiges System nehmen und kannst da sozusagen Spezialexperten ransetzen, und die bauen dir das auch auseinander und machen so Reverse Engineering. Und das kostet halt Geld, weil diese Computersicherheitsfirmen halt also teuer sind. Aber das fände ich halt mal sehr spannend. Aber gut, Zukunftsmusik. Ich werde mir auf jeden Fall auch keine Xbox One kaufen zum Launch. Und ja, mal gucken. Also ich habe ja jetzt gerade so diese, seit ich bei Fritz nicht mehr bin, muss ich ja nicht mehr so viel spielen und habe auch irgendwie das Gefühl, also zwei große Konsolen. Ich weiß halt auch nicht wirklich, ob es da wirklich nochmal so ein Exklusivtitel rauskommt, wo man denkt, okay, das muss jetzt aber doch nochmal sein.
Ich meine, sie haben ja schon Wert drauf gelegt, mehr Exklusivspiele zu haben als früher. Und selbst
Quantum Break
sind natürlich schon große Namen, die da jetzt angekündigt werden, und da wird ja noch einiges kommen, glaube ich.
Ja.
Naja, warten wir es ab. Und vor allem bin ich gespannt, was Steam machen wird jetzt.
Ja, in der Tat.
Gut. Meint ihr, die haben jetzt die Karten in der Hand? Und
Die Karten, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die Trading-Cards. Har. Dann danke ich euch für diese Late-Night-Unterstützung.
Gerne.
Und gerne. Wir melden uns bei den nächsten Breaking News zur nächsten Live-Sendung.
Wenn jetzt morgen Sony ankündigt, dass sie dann doch jetzt DRM einsetzen und sowas, und sich dann alles umdreht.
Ja, DRM gibt's ja immer noch, nicht verwechseln.
Nein.
Discs kannst du ja trotzdem nicht kopieren.
Das ist aber nicht DRM. Manu, doch. Wir machen da mal eine Sonderfolge mit dir. Nee, DRM ist doch dieses wirklich, wenn es online an einen Account gebunden ist und alles Mögliche.
DRM heißt einfach nur Digital Rights Management und das ist einfach alles, was irgendwie mit Kopierschutz zu tun hat. Also auch irgendwie, das früher bestimmte Audio-CDs, es gab eine Zeit, da haben Audio-CDs nicht in Autoradios funktioniert, weil die Autoradios die Technik von Computer-CD-Laufwerken benutzt haben und die CDs so ausgelegt waren, dass sie nur in tatsächlichen Audio-CD-Playern funktioniert. Auch das ist DRM.
Aber ich weiß, was du meinst, Daniel, mit Accountbindung.
Genau. Ja. Ich bleib dabei, ich habe recht und das Internet hat
recht. Daniel hat recht.
Der 45-jährige alte Mann mit Unterhemd und Bier vielleicht.
Chips und Bier auf dem Sofa. Ja, bis aufs Alter stimmt es fast alles.
Ups. Ich mache jetzt mal Schluss an dieser Stelle. Euch eine gute Nacht. Bis morgen.
Dir auch.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.